ARD.
Und dann habe ich alles stehen und liegen lassen und bin nach Berlin gezogen. Ich bin von meinem allerletzten Geld, habe ich eine Bahn nach Berlin gebucht, wenn es überhaupt mein Geld war, wenn ich mir nicht sogar Geld leihen musste oder so.
1 Live. Ikonen.
Willkommen bei den 1 Live Ikonen, der Podcast, in dem wir große deutsche Musikgeschichten erzählen. In dieser Staffel geht es um Casper. Er selbst und sehr viele Menschen, die er auf seinem Weg getroffen hat, erzählen uns seine Geschichte. Und die ist zum Teil ziemlich unglaublich.
Alles wird perfekt, so perfekt, so perfekt.
Mein Name ist Jochen Schliemann und in dieser Folge geht es um den großen Knall, den Durchbruch. Caspers Album XOXO, das sein Leben und die deutsche Musikwelt nachhaltig verändert. Auch wenn er sich das ein paar Monate vorher niemals hätte vorstellen können.
Also ich habe irgendwie 3 Jobs gearbeitet und ich habe auch diesen Erfolg mit Selfmade gehabt und ich habe irgendwie, trotzdem konnte ich nie immer die Miete zahlen und es wurde andauernd der Strom abgedreht und so, also wirklich so, musste mir Geld leihen links und rechts, weil es einfach nie gereicht hat. So.
Geld leihen für ein Zugticket von Bielefeld nach Berlin. Irgendwann im Winter 2009, 2010. Und irgendwo in einer Ecke der 2. Klasse sitzt ein bleicher Schlacks mit nach vorne gekämmten dunklen Haaren und Kopfhörern auf den Ohren.
Ich gucke jetzt nicht zurück, ich mache das jetzt. Egal, was es wird.
Dieser junge Mann heißt Benjamin. Benjamin Griffey. Und auch wenn es im Deutsche Bahn Mainstreamland vermutlich nicht so richtig viele sind, ein paar ganz wenige könnten ihn eventuell beim Vorbeigehen an seinem Sitz erkennen als Casper. Als den Rapper aus Bielefeld, der sich so langsam einen Namen macht in der Hip-Hop-Szene, die in Deutschland 2009, 2010 noch nicht riesig ist, aber immerhin wächst. Was treibt diesen 27-jährigen Typen in diesen Zug nach Berlin? Ich fasse mal kurz zusammen. Mit seinem ersten Album Hin zur Sonne aus dem Jahr 2008 ist er, also Casper, zu einem umworbenen Talent in der deutschen Hip-Hop-Szene geworden und hat schließlich bei der Düsseldorfer Plattenfirma Selfmade unterschrieben.
Geh nun in die Top 10, rinn wie Popdance, rappe doch, kleide mich wie eine Indie-Rockband, bin wie Goddamn, ist es soweit, ein Punker, der besser spittet als Pisser zur Zeit.
Aber abseits von Mittelfinger hoch passt Casper mit seinen emotionalen Texten, seiner Liebe zu anderen Musikgenres wie Hardcore oder Punk und mit seinem Äußeren gar nicht so recht zu den Alpha-Rappern bei Selfmade.
Ich fand die Arbeit von Elvia, dem Labelchef von Selfmade, mit Charakteren immer sehr beeindruckend. Also wie die Kollega zu diesem weirden Mafia-Straßenbaron stilisiert haben. Das fand ich image-arbeitstechnisch genial. Zeitgleich gab es Favorite, der so der Anarcho war, so viele Eminem-Anleihen in Deutschland. Und es war sehr wild und anarchisch, aber sehr technisch, hochanspruchsvoller Rap. Dann gab es Schimmel, der immer so eine dunkle, mystische Untergrund-Rap-Figur war. Und dann dachte ich mir so, naja, ich werde eh schon überall der Emo-Rapper genannt. So. Und wenn irgendjemand ein Image gut überspitzen kann oder formen kann, dann gehört es da gut rein.
Der Emo-Rapper, ja. Das Prädikat von Casper übrigens niemals schlimm von Tag 1 an. Ganz interessant. Die Idee, auf jeden Fall mit Selfmade, geht erstmal auf. Der Song Mittelfinger hoch von Casper, Kollega und Favorite wird ein Hit in der wachsenden deutschen Hip-Hop-Community. Das Video läuft rauf und runter bei MTV Deutschland.
Und alle Mittelfinger hoch, denn im Rest Deutschland ist sonst nichts los. Sag, oh mein Gott, nun wird das die Szene gefahren und sind alle mit ihren Plänen am Marsch.
Die Reaktionen auf den Sonderling aus Bielefeld mit seinen ansonsten so ungewohnt emotionalen Texten? Alles zwischen euphorisch und völlig entsetzt.
Als ich bei Selfmade unterschrieben habe, ist alles passiert. Von Selfmade Records Fans ist alles passiert. Von Morddrohungen bekommen, also echt Morddrohungen und ganz, ganz, ganz schlimme Privatnachrichten, bis hin zu, oh mein Gott, ja, das hat uns noch gefehlt. Aber diese Selfmade-Zeit war das erste Mal, wo man den Namen und das Gesicht und das Bild und wenn auch nur skizziert, das Image, was es werden kann, sehen konnte. Und das war auch das erste Mal, wo mich wirklich so Idole aus meiner Jugend angeschrieben haben und wo ich dann so ein bisschen mehr connected habe und wo ich das erste Mal auf einer Tour war, wo ich am Ende der Tour Geld ausgezahlt bekommen habe.
Und trotzdem trennen sich die Wege schon bald wieder, ungefähr ein Jahr später, wegen eines Vorfalls in der Stadt, in die Casper gerade unterwegs ist.
Und da kam es dann zu so Szenen, dass wir dann irgendwie live aufgetreten sind und in Berlin Leute das Konzert gestürmt haben und ein guter Freund von mir darüber ins Krankenhaus gelandet ist.
Ein Rapper von Selfmade hat angeblich Sachen gesagt gegenüber anderen Rappern, die dann wiederum und so weiter und so fort. Auch Bens Freund und Tourkollege Montana Max, alias Max Mönster, den habt ihr schon in der ersten Folge gehört, erinnert sich an diese Tage.
Das hatte eigentlich alles überhaupt nichts mit uns zu tun. Also mit uns meine ich dann in dem Fall Schimmel, Casper, mich. Und ich glaube, spätestens da hat Ben gemerkt, dass das nicht der Weg für ihn ist.
Das war einerseits so ein bisschen so, ey Leute, das ist alles irgendwie nicht so mein Film. Wenn ich ehrlich bin, so, da habe ich keinen Bock drauf.
Dabei sammelt Ben, alias Casper, längst Ideen für sein neues Album. XOXO soll es heißen, das weiß er schon. Und es bleibt ja auch so. Die kommende Platte soll alle seine musikalischen Einflüsse vereinen. Hardcore, Indie, Südstaaten-Rap, Deutsch-Rap, ein riesen Projekt. Bisher aber nur in seinem Kopf. Und er braucht Geld für ein Studio, am besten sogar viel und am besten von einer Plattenfirma. Und ausgerechnet jetzt kommen ihm Zweifel, ob Selfmade das Richtige für ihn ist.
Und gleichzeitig haben KIZ in Bielefeld gespielt.
Heute ist nicht dein Tag, das Armageddon.
Ben selbst ist gar nicht dabei, aber sein Bandkollege Daniel von seiner Hardcore-Band Not Now, Not Ever schaut sich das Konzert an.
Und er hat Beat Gottwald kennengelernt, weil die nach der Show irgendwie noch ein paar Bier trinken waren und so. Und Daniel hat immer wieder gesagt so, ey, du müsstest dir mal meinen Mitwohner anhören, das ist auch ein echt guter Rapper. Wirklich therapiert, wirklich voll gelabert, wirklich so, du musst, ist richtig gut. Und Beat war immer so, ja.
Daniel weiß, und darum nervt er auch so, Beat Gottwald ist Manager von KIZ. Und auch Beat erinnert sich noch an das Gespräch mit Daniel.
Und hat mir halt gesagt, ey, ich hab diesen Kumpel, der rappt, das musst du dir unbedingt anhören.
Glaubte jedes Wort eines Kriegers, fühlte Stiefpapas Gürtel noch einmal beim Borden des Flieders. Doch ab morgen nie wieder, wirklich jeder Ort wär mir lieber. Nie wieder feinen Wege lieben, nie wieder Sorgen und Fieber, nie wieder.
Also ich fand's krass, weil ich das Gefühl hatte, dass der einfach wirklich rappen kann. Und ich fand auch die Stimme natürlich krass.
Beat ahnt, dass Casper nicht nur die Fähigkeiten hat, oben mitzuspielen, er hat auch einen völlig eigenen Charakter und noch dazu eine Vision. Und seine Inhalte sind völlig anders als das im Deutschrap übliche Wer hat die dickste Hose geballer.
Du merktest einfach, dass da jemand war, der sich schon sein ganzes Leben lang richtig für Musik interessiert. Das war sozusagen nicht, ey, ich habe zwei Rap-Vorbilder und jetzt will ich auch so klingen wie die. Man hat ganz früh gemerkt, dass der eigentlich sich wirklich sehr viel von dem, was er macht oder wie er es macht, einfach aus ganz, ganz viel Musik gehört haben, zusammen puzzeln konnte. Das fand ich damals schon spannend.
Gay, Scheißface, labern sie rum. Doch wenn der schwule Punk live spielt, alles verstummt, das hat alles einen Grund. Guck nur, sowas von Mann, talentiert und dein Idol in den Boden gestampft.
Also, Beat ruft Ben an. Die beiden verabreden sich und treffen sich das erste Mal im Rosenhof in Osnabrück. Wieder bei einem KIZ-Konzert. Das ist die einzige Band, die damals bei Beats relativ neuer Firma Beat the Rich unter Vertrag steht. Die hat er gegründet, nachdem er seinen Job bei einer großen Plattenfirma geschmissen hat.
Da haben wir uns, glaube ich, zum ersten Mal so richtig unterhalten.
Beat versteht relativ schnell Caspers Hauptproblem.
Selfmade war natürlich ein Label, was für einen ganz bestimmten Sound stand auch. Das, was sie gemacht haben. Und was sie übrigens sehr gut gemacht haben. Und er wollte aber einen eigenen Sound. Das war so einer der Hauptgründe, warum er da sozusagen nicht mehr so happy war.
Also bietet Beat Casper an, ihn aus dem Selfmade-Deal rauszuholen und ihn zu managen. Und noch was legt er ihm dringend nahe.
Und dann hieß es irgendwie, komm nach Berlin. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, nee, scheiß drauf, jetzt mache ich das.
Tasche gepackt, Ticket besorgt, von vielen Freunden gar nicht mehr verabschiedet und ab in den Zug, der jetzt irgendwann im Winter 2009, 2010 in der Hauptstadt einrollt.
Und ich bin zudem noch in einem Berliner Winter hier hingezogen. Und ich weiß noch, dass ich so ganz oft nachts wach lag und mich gefragt habe, ob das der größte Fehler meines Lebens war. Weil eine Stadt, die mich noch mehr als der Umzug aus dem Exertal nach Bielefeld, von Bielefeld nach Berlin, die Stadt hat mich einfach erschlagen. Ich wusste zu keinem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich befinde.
Erst einmal wohnt Ben bei Beat in dessen Wohnung. Der ist sowieso oft unterwegs. Und während Ben versucht, sich zu orientieren, versucht Beat, ihn bei Selfmade aus dem Plattenvertrag rauszubekommen.
Also, ich habe meine Schläger geschickt. Nein, also wir haben uns einfach geeinigt am Ende des Tages mit Elvia. Also es war jetzt am Ende relativ undramatisch. Klingt jetzt erstmal so, ja, wie macht man das so? Aber ich glaube, dass am Ende des Tages auch Elvia wusste so, dass man, wenn jemand nicht da sein will, was soll das? Und dann haben wir uns einfach geeinigt.
Aufgabe Nummer zwei, eine neue Plattenfirma finden.
Es waren auch relativ viele erstmal interessiert. Das Problem war damals nur so ein bisschen, wir konnten nichts vorspielen, weil es nichts gab. Also das heißt, wir haben sozusagen, wir wollten relativ viel Geld, weil wir eine sehr ambitionierte Platte machen wollten. Benjamin wusste eigentlich da auch schon, ey, ich möchte, dass das, also dass das eher so ein bisschen in die Richtung geht und das. Und dann, ja, dann haben wir einfach Klinken geputzt.
Problem ist nicht nur, dass es noch nichts zu hören gibt von Caspers Vision für die kommende Platte. Er passt außerdem, obwohl deutscher Hip-Hop gerade immer beliebter wird, überhaupt nicht in das Raster vieler Plattenfirmen. Und noch etwas anderes ist ziemlich schwierig.
Also wir hatten auch eine Absage einer großen Plattenfirma, wo mir wirklich ein A&R damals geschrieben hat, du, mit der Stimme wird es nichts im Radio.
Auf einmal gibt es Meetings und Verhandlungen über Plattenverträge mit großen Plattenfirmen. Aber über allem diese Kälte, dieses Dunkle, dieses Graue. Und es sind nicht mal diese Schneemassen, sondern dieser zerfahrene, schwarze Schneeschlamm überall.
Immerhin, Ben trifft auch neue Menschen in Berlin. Zum Teil sogar welche, die er seit ziemlich langer Zeit bewundert.
Ganz am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich ihn in einer Kneipe mal getroffen und ich habe da schon erzählt, ich mache jetzt so eine Rap-Platte, aber ich will Einflüsse verwursten von Springsteen über Gaslight Anthem bis hin zu Against Me, und es war natürlich ein ganz großes Referenzen hin und her schmeißen. Und er so, ja, das machen wir und bla, und dann waren wir auch richtig betrunken und ich sag so, wäre geil, wenn du mitarbeitest. Und er so, ja, mache ich, aber es war mehr so, ja, mache ich.
Hört man das vielleicht? Das hat Ben uns damals bei 1Live schon vor ein paar Jahren erzählt, als wir mit ihm über XOXO gesprochen haben. Wie dem auch sei, Bens Trinkpartner dem Abend heißt Thees Uhlmann.
Weißt du, was du mir bedeutest, auf einem Platz in meinem Welt?
Thees ist Sänger von Tomte, einer der Indie-Bands in Deutschland. Caspar ist seit Ewigkeiten Tomte-Fan. Und auch Thees ist der Name Caspar schon ein Begriff.
Ich habe einfach ein Video bei YouTube von dem gesehen, und weil ich ja mich mit Musik beschäftige, habe ich einfach nur gedacht, ey, der Typ ist es. Der wird deutschem Hip-Hop Leben einhauchen, das werden Leute lieben, das ist ein geiler Typ, der ist schlau. Also man merkt halt sofort, wenn der anfängt zu erzählen, dass er schlau ist.
Das ist nach vorne drehen, wieder nach vorne sehen, raufgucken, rausspucken, nur noch nach vorne gehen. Das ist sich an Leder zu binden, die Liebe des Lebens verlieren, bloß um sie nie wieder zu finden.
Währenddessen findet Beat eine Plattenfirma, von den Fantastischen Vier gegründet und mit Künstlern wie Materia und Gentleman unter Vertrag. Der Name? 4Music.
Die eigentlich dann, die waren, die gesagt haben, okay, wir glauben euch, das wird eine große Platte, das machen wir jetzt und ihr kriegt das Geld. Und dann haben wir Produzenten gesucht.
Aber wer produziert bitteschön eine Platte von einem relativ unbekannten Rapper aus Bielefeld, der Tomte-Fan ist, Duette mit Kollega hatte, zwischenzeitlich in knallharten Hardcore-Bands gespielt hat und sagt, dass seine neue Platte in etwa so klingen soll?
Indie, aber auch Hardcore und irgendwie Metal, aber auch Südstaaten-Rap mit 808-Drums und Subbässen und aber auch irgendwie zu dem Zeitpunkt so viel so Electronica-Kram, so Indie-Electronica-Kram, so, das muss das alles rein.
Ja, oder? Klingt einfach. Anfang 2010 finden Beat und Ben tatsächlich jemanden, der sich auf das Experiment einlassen will. Andreas Herbig. Der hat gerade das große Comeback-Album von Udo Lindenberg namens Stark wie zwei produziert. Ist ein ziemlich gefragter Mann, der aber halt auch Rock und Rap gleichzeitig versteht und obendrauf noch etwas anfangen kann mit der unendlich vielen Musik, die Caspar zu einem Treffen mitbringt. Seien es The XX. Wolves im Throne Room. How to Dress Well. Oder Blumenfeld.
Ich warte am Fenster. Es klopft an der Tür.
Es wird wahnsinnig viel Musik gehört. Es wird sich abgetastet und schließlich werden sich die Hände geschüttelt und sich verabredet. Einziges Problem.
Und dann, als es dann losgehen sollte mit der Produktion, war er nicht da. Und ich war dann schon so, ach du Scheiße, wie machen wir das denn jetzt?
Andreas Herbig steckt offenbar noch in seinen anderen Produktionen fest. Er ist halt ein extrem gefragter Mann. Und immerhin, gekommen ist ein gewisser Steffen Wilking, alias Steady, sozusagen der Assistent von Andreas Herbig.
Der hat zu dem Zeitpunkt ganz viel mit Andreas Herbig zusammengearbeitet. Also ganz viel an den Sachen mitproduziert oder bei den Produktionen geholfen und im Studio und viel produziert, viel engineert, war einfach immer so an seiner Seite. Und dann hieß es irgendwann, ja, dann macht der das halt.
Steady hat vorher in Bands wie Thump oder H-Blocks gespielt. Schlagzeug übrigens.
Und bei mir war es dann so, dass man gesagt hat, ja, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Muss man auch machen. Und ich mir das auch zugetraut habe, aber ich war auch auf eine Art und Weise ein unbeschriebenes Blatt und musste erstmal so meine Rolle da finden oder für die Sichtweise der anderen meine Rolle da finden.
Wir fassen mal kurz zusammen. Ein Crossover-Drummer trifft auf einen Bielefelder Rapper, der Rap und Gitarre mischen, aber auf keinen Fall Crossover machen will, sondern den bescheidenen Plan hat, etwas zu schaffen, das es vorher noch nie gegeben hat. Was die Sache außerdem erschwert, leider kann Caspar seine Vision, die in seinem Kopf ist, wenn überhaupt, nur mit Worten erklären, denn er spielt kein Instrument.
Es war für mich nochmal wie hin zur Sonne, aber mit mehr Druck so, jetzt muss alles da drauf. Jetzt muss Hardcore drauf, Metal drauf, Indie drauf, Pop drauf, Rap drauf. Meine Lebensgeschichte muss drauf. Enge Geschichten über Freunde muss da drauf. Das ist nicht eine Energie von 15 Rap-Beats, wo man mit dem Kopf nickt und den Arm hochmacht und hin und her wippt, sondern das ist so, das, ich will was ganz Dringliches machen und was ganz Unmittelbares machen. Und daran habe ich mit aller Kraft gearbeitet. So.
Nun denn, oder wie Steady es ausdrückt.
Ich bin nie wieder jemandem begegnet, der so viel verschiedene Nischenmusik hört. So, und daraus konnte er praktisch schöpfen. Das ist teilweise natürlich anstrengend, weil sehr viel ist an Ideen.
Und ich habe dann einfach, glaube ich, ganz oft pro Song so riesige im Raum stehend so riesige Visionen vor mich hergebrabbelt. So, ich war immer so, ja, und kennt ihr diese Platte Wolves in the Throne Room, Two Hunters? Das muss aber genauso ballern wie so How to Dress Well. Und wir brauchen aber so Gitarren wie The XX, aber die Beats müssen sein wie bei der Drake-Platte. Und wir brauchen aber auch das. Und es muss alles auf einmal sein. Und wirklich immer so riesen Pep-Talks draufgehalten, auf was das alles sein muss. So aus meiner Welt denkend, dass jeder diese Referenzen kennt. So, und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das für den Rest gewesen sein muss.
Tja, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall beginnt eine ewige Suche, in der sich irgendwann auch der Tag-Nacht-Rhythmus fast komplett auflöst.
Morgens hin, nachts raus. Und der Steady war sogar immer noch länger da. Also wenn ich kam, war er schon da und wenn ich ging, ist er noch geblieben. Und einerseits war es toll zu wissen, wir machen was, wofür es keine Referenz gibt. Und es war aber auch absolut zermürbend, an was zu arbeiten, wofür es keine direkte Referenz gibt. Weil ich nie wusste, was ist jetzt gut genug, wenn man so will. Ich wusste auch nie, was ist jetzt fertig. Und weil das war ja so eine Welt, die ich mir gebaut habe. Ich kann ja die Regeln festsetzen.
Immerhin eines ist klar, was man nicht will. Im Studio stehen gut sichtbar für alle Menschen, die reinkommen, zwei Regeln geschrieben. Erstens, Crossover ist der Feind. Alles, was auch nur annähernd an Crossover im Sinne von Rage Against the Machine oder so erinnert, wird sofort weggeschmissen. Zweitens, Wie-Vergleiche sind verboten. Also klassisches und prolliges Rappertum soll komplett umgangen werden. Aber trotzdem.
Und ich wusste nie wirklich, wo wir gerade stehen. Und ich wusste nie wirklich, ob das was ich da gerade fabriziere, irgendeine Art Daseinsberechtigung hat.
Parallel zu den Aufnahmen zu XOXO veröffentlicht Labelkollege Materia am 20. August 2010 das Album Zum Glück in die Zukunft.
Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level.
Und er tritt damit die Tür für Deutschrap, also neuen Deutschrap, noch einmal ein Stück weiter auf.
Weil diese Platte so außergewöhnlich war und so Pop war und so wegweisend war und so eigen war und so geil produziert war und er so ein Star ist. Und ich wusste einerseits, okay, jetzt ist die Tür offen irgendwie. Der hat auf jeden Fall eine neue Rap-Welle losgetreten, das habe ich sehr genau gespürt. Wusste aber auch, dass das, was er vorgelegt hat, so wahnsinnig ist. Ich weiß noch, dann hat Martin im Astra gespielt. Ich glaube, da passen 1500, 1800 Leute rein. Und dann war ich so, das ist das Größte, in dem ich jemals eine Deutschrap-Show gesehen habe. Wahnsinn, Wahnsinn. Parallel dazu haben wir an diesem Hybrid-Album gearbeitet, was sich für mich immer so skizzenhaft angefühlt hat, was sich für mich immer unfertig angefühlt hat, aus dem Wissen heraus, wie ich das gemacht habe.
Songteile rein, Songteile raus, Ideen aufnehmen, Ideen verwerfen, Textzeilen schreiben, Textzeilen wieder streichen. Der Alltag eines perfektionistischen Endzwanzigers in Berlin, der extrem wenig schläft, aber nicht, weil er hart feiert, sondern weil er arbeitet.
Und da ist Benjamin einfach so super akribisch und tendenziell immer unzufrieden, dass es da dann am Ende echt schwer wurde, so zu sagen, so, ey, ist fertig, komm. Die Strophe müssen wir nicht nochmal neu aufnehmen oder das Wort müssen wir nicht mehr ändern, das passt so. Also das war schon sehr extrem.
Aber ich war so neu in allem und so aufgeregt und immer von einer panischen Angst getrieben, dass das mein einziger Shot ist. Und dass, wenn ich das jetzt verkacke, dann habe ich immerhin ein Album für eine Major-Plattenfirma gemacht. Das haben schon sehr wenige Menschen erreicht. Aber okay, dann muss ich das jetzt so machen, dass ich das zumindest geil finde.
Und so basteln sie vor sich hin. Verzetteln sich, finden sich wieder, streiten sich, vertragen sich. Suchen und suchen und suchen. Und immer mal wieder kommen sie irgendwo an. Manchmal sogar an Orten, an denen noch nie vorher jemand gewesen ist.
Und da gab es das Michael X Demo, was klingt wie so ein Weihnachtssong von so Kroaten. Also das klingt wirklich, also das ist ganz anders. Das ist der Wahnsinn. Und aus irgendeinem Grund hat er auf dieses Demo geschrieben und hat gesagt, den will ich machen. Und hat dann schon eine Strophe und den Refrain, glaube ich, von Michael X halt vorgerappt, live. Und da hatte ich Gänsehaut. Ich bin schon eher nüchtern, also das passiert sehr selten, dass mich dann so, dass ich so richtig so merke, oh, krass.
Was Bender live for Steady im Studio rappt, ist ein Song über einen verstorbenen Freund aus Bielefeld. Der Freund hat sich mit 27 Jahren das Leben genommen.
Inhaltlich ist das natürlich ein Wahnsinnsthema, über einen verstorbenen Freund zu singen. Aber in dem Fall war es in der Kombination mit dieser Live-Performance da im Studio, das war total crazy.
Und plötzlich greifen alle Zahnräder ineinander. Ben hat den Text und die Vision für die Musik, die anderen setzen sie um. Und am Ende steht ein Song, der größer ist als die Summe der einzelnen Teile.
Heute noch denk ich dran, als ob's gestern war. Bist schon immer weg, wenn's auf Partys am besten war. Red mir einfach ein, dass es deine letzte war. Hoff, du bist angekommen.
Ich wollte auf der Platte und auch auf der Platte danach Geschichten von mir und meinem Freundeskreis erzählen. Und von unseren Gefühlen und von unserem Leben. Und das war ein ganz krasser Moment, als das in unserem Freundeskreis passiert ist. Es ist ja auch ein universelles Thema natürlich, aber ich habe mich einfach in dieser Situation befunden von, ich mache so eine Platte vielleicht nur einmal, vielleicht interessiert es ja keine Sau. Und dann mache ich nur Sachen, die ich für mich als wichtig empfinde.
Und auch bei dem Song gab es dann zum Beispiel, das ist der Zwischenteil von dem Track am Ende, wo dann die Idee aufkam, ich weiß nicht, ob er die hatte, er hatte wahrscheinlich nicht, wo ich gesagt habe, ey, probier mal nicht zu schreien.
Ist echt schon verrückt, seit du weg von uns bist.
geht jeder getrennte Wege, man lächelt und nickt, redet's Wetter schlecht, ab und an mal SMS, bin entgestresst grad, doch die Musik läuft mehr schlecht als recht, spring nicht mehr von Bett zu Bett, schwer zu fassen, ich weiß, kein Plan, ob's Lieben ist, doch was es ist, ich hoffe, dass es bleibt, drück mir die Daumen, war schön, dich zu sehen, verdammt, alles Gute zum Geburtstag, bis nächstes Jahr.
Und da, der ist ja gesprochen und der ist super zerbrechlich und der löst, finde ich, die meisten Emotionen auf der ganzen Platte aus. Dieser kleine Part, wo er dann so spricht, die Stimme halt nicht mit Druck gesungen ist, sondern wo man mal so seine normale Stimme hört und das gab es halt vorher nicht.
Emotion als Quelle von Musik. Also kein Gitarrenriff, keine Songidee, wahrscheinlich nicht mal ein Beat, sondern einfach Emotion, die mit viel Mühe zu einem Song wird und das einfängt, was Worte allein nicht können. Auch Manager Beat weiß, dass das nicht einfach ist.
Ich glaube, dass Benjamin einfach so lange an Songs gefeilt hat, tatsächlich, bis die so sind, wie er vorher einfach sich das erträumt hat als perfekte Version dieses Songs. Und das geht eben auch nicht in zwei Sessions und dann ist das gemacht. So. Ne? Und das ist dann schon kompliziert. So. Und so hat man einfach dann jedem Song, den er gemacht hat, wurde ewig geschraubt, bis der dann auch wirklich so klang, wie er später dann klang.
Es ist eine Arbeitsweise, die Casper noch viele Jahre fortführen wird. Und manchmal wachsen sogar noch obendrauf Sachen, die nicht einmal er vorher in seinem Kopf planen kann.
Und ich hatte ein langes Gespräch mit meinem Vater, dass ich keine Ahnung habe, was ich da gerade mache, von der Situation total überfordert bin und dass ich so knietief drin bin, dass ich nicht sagen könnte, wo links und wo rechts ist. Also entweder ist das total super oder es wird die größte Blamage, die der deutsche Musikmarkt jemals gesehen hat. Und ob er Lust hätte, ein Intro zu sprechen für einen Song und gar nicht, worum es geht und nur auf dem Gespräch basierend so, möchtest du irgendwas aufnehmen? Und das hat er dann gemacht, das habe ich dann einfach weitergeleitet und habe es erst gehört, als wir dann die Musik darunter produziert haben.
My son Benjamin has always been the smartest kid I ever knew. We didn't have much money because I was in the army. Ben was smart enough to do anything he wanted. He could easily have become a doctor, lawyer, scientist. His love for music was very clear early on when he started singing all of the words to Michael Jackson and Tone Loc songs.
Ja, ja, er hat mir diese also aufgenommenen Telefon, das ist auch nicht simuliert, das war wirklich, der Vater war in Amerika und dann habe ich da Sachen rausgeschnitten. Und mit Schaubi, dem Gitarristen damals zusammen, die Gitarren darunter gemacht, so um das zu untermalen.
Und das hat mich sehr, sehr gerührt.
Letztlich wird aus Papas Nachricht das rund einminütige Intro des letzten Songs von XOXO. Kontrolle Schlaf heißt er. Das Intro heißt wie Bens Vater, Alan Griffey. Doch egal wie tief man taucht, irgendwann muss man wieder an die Oberfläche. Irgendwann müssen andere Menschen die neue Musik hören. Und zu den ersten gehören nicht etwa nur Freunde und Bekannte, es sind sogar ein paar der bekanntesten deutschen Musikproduzenten dabei. Wichtige Leute also, die wissen, was es braucht, um ganz nach oben zu kommen.
Und das musste dann halt sein, dann sind wir darüber mit, weiß ich auch nicht, 7, 8 Songs vielleicht und haben das so durchgehört und das war einer der wenigen Momente, wo wir so richtig so Resonanz bekommen haben inmitten der Produktion. Also einfach von außen, so frische Resonanz. Und die war so ein bisschen, nicht negativ, aber so, da gab es dann plötzlich ganz viele Ideen, wie es denn eigentlich sein müsste. Und hier, da muss ein bisschen mehr Bass, es muss mehr für die Clubs. Und also Monk hat dann so gesagt, also ihr müsst es so machen.
Da waren wir wahrscheinlich so auf so 70-75% und wollten es nur vorspielen und uns mal so eine Meinung abholen. Und dann kam wirklich die direkte Meinung so, oh nee, sorry, das ist nix. Ich war so, Ja, was, da fehlen ja die Beats, das ist ja gar kein... Nee, da will ich schon noch richtige Beats draus machen. Dann sind Steady und ich ganz niedergeschlagen von diesem Treffen weggefahren, in so einem Café. Und ich weiß noch, ich war so richtig so am Zittern und kurz vorm Heulen. Und war so, oh mein Gott, ich habe hier gerade die größte Scheiße gebaut ever.
Puh, was also tun? Aufgeben oder die Ratschläge annehmen von den ohne Zweifel sehr guten Kollegen oder einfach weitermachen wie vorher?
Und man hat es aber auch immer gemerkt, natürlich im Freundeskreis immer mal wieder was vorgespielt, auch befreundeten RapperInnen mal was vorgespielt und es gab immer so ein bisschen verhaltene Reaktionen. So. Aber die Reaktionen waren eher immer, ah, ich dachte, du machst was anderes. Und ich so, okay, und ganz niedergeschlagen ganz oft.
Wenig später schaut auch noch der renommierte deutsche Hip-Hop-Journalist Markus Steiger im Studio vorbei.
Und er fand, der Druck steigt, die Zeile wäre zu schwach. War auch so eine Situation, wo man dachte, so, also ist das, hat er jetzt recht?
Das wäre schlecht. Der Druck steigt soll nämlich der erste Song der Platte werden. Sogar die erste Textzeile der Platte soll so lauten. Das steht seit Ewigkeiten fest in Bens Kopf. Freunde wurden eingeladen und ein großer Chor wurde aufgenommen für diesen Song. Schon der Beginn der Platte sollte so gewaltig klingen wie möglich. Und jetzt? Zu schwach? Zu klein? Am Ziel vorbei? Aber es gibt auch andere Meinungen.
Und irgendwann kam dann auch Thees Uhlmann ins Studio.
Thees Uhlmann, der von Tomte. Thees will, dass Casper einen Part auf seinem Song und Jay-Z singt uns ein Lied übernimmt.
Und im Radio liegt Jay-Z immer wieder mit seinem Lied. Von der großen Stadt erinnert uns wieder, wie klein wir sind.
Der soll auf sein nächstes Soloalbum kommen.
Und dann habe ich ihm Bescheid gesagt und hat er gesagt, ja, aber nur, wenn du bei mir auf dem Song auf der Platte auch singst. Und dann haben wir, also dann habe ich mir einmal den Song angehört oder hatte den als MP3 oder wie das damals hieß. Und dann habe ich da einfach relativ schnell den Refrain dazu geschrieben.
Schwalben an den Hals, dass jeder sieht, wie frei wir sind.
Wir lachen in den Trümmern und fühlen uns frei. Wir sind 30 Fuß high und steigen. Zu Hause ist da.
Das Lied, für das Thees da relativ schnell den Refrain geschrieben hat, ist tatsächlich der Refrain des Titeltracks von XOXO. Und nachdem er mit der Aufzeichnung seines Teils fertig ist, hört sich Thees noch ein paar weitere Songs der Platte an.
Und der ist wirklich im Kreis umhergesprungen. Das ist das Größte, das ist Blumenfeld, das ist Tokotronic, das ist dies, das ist das. Hat nur mit diesen riesen Namen um sich geworfen. Und wir aber übermüdet und irgendwie traurig und irgendwie frustriert. Und er hat immer wieder gesagt, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr hier habt. Ihr versteht es überhaupt nicht.
Und danach hat das so Form angenommen. Und dann kamen halt immer mehr Leute ins Studio, die es gehört haben und total geflasht waren. Und dann wusste man, okay, irgendwie läuft's. Okay, dann, wenn wir jetzt so weitermachen, dann entsteht was Neues. Wenn wir jetzt sowas befolgen, landen wir vielleicht irgendwo, was ist dann, was vielleicht ein bisschen gewohnter klingt, aber nicht neu ist.
Am 8. Juli 2011 schließlich erscheint XOXO. Das neue und irgendwie auch erste Casper-Album bei einer richtigen Plattenfirma und mit allem drum und dran.
Was ist es? Ist es fertig? Ist es nicht? Ist es geil? Ist es nicht? I don't know. Und dann passiert das alles, wovon du jemals geträumt hast irgendwie.
XOXO steigt sofort auf Nummer 1 der Charts ein. Vor Künstlern wie KIZ, Bushido, Grönemeyer oder Adele. Allein die Anzahl der Vorbestellungen ist extrem hoch. Und später erreicht die Platte sogar noch Gold- und Platin-Status. Mit 29 Jahren hat Casper es also tatsächlich geschafft. Und der Erfolg strahlt weit über die Grenzen des Hip-Hop hinaus.
Ich lief sogar bei 1 Live. Es gab auch eine Zeit, da lief ich bei 1 Live rauf und runter. Und es gab überall 1 Live-Plakate im Sektor, wo überall mein Gesicht war. Wahnsinn.
Der Sektor, danke, Casper. Dazu kommen in den folgenden Monaten Preise wie der Echo, der Bravo Otto oder natürlich die 1 Live Krone für das beste Album 2011.
Oh mein Gott, ich bin wirklich zum ersten Mal bei sowas. Ich bin unfassbar aufgeregt, vor allem diese ganzen Menschen, die ich nur aus dem Fernsehen kenne. Das ist unglaublich.
Ja, ich bedanke mich bei meinem Management, Beat Gottwald, Inga Sandmann. Gut, dass wir heute nicht dasselbe tragen. Das freut mich sehr. Michi Stockholm, Sony Music. Felix Hansen, bester Mensch, Landstreicher, Beat the Rich, Kraftklub, KIZ. Vielen lieben Dank, alle, die gewählt haben. Super, ich freue mich sehr.
Vesper.
Stimme einer Generation, Vergleiche mit ganz großen Musikwerken und das aber alles immer in so einem krassen Zwiespalt. Ich gefühlt gestern noch in Bielefeld den Strom abgedreht bekommen.
Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon, auf und davon, auf und davon.
Mainstream-Erfolg. Und nicht nur ein bisschen, so richtig, inklusive Facetten, die niemand erwartet hat.
Gehst vor die Tür, man sieht Leute, die das Merch tragen, man macht's Radio an, die Musik läuft, ich schlage eine Musikzeitschrift auf und selbst in Interviews, in denen es überhaupt nicht um mich geht, wird über mich die ganze Zeit geredet. Absoluter Wahnsinn einfach. Und entweder schreiben die Personen, wow, das ist richtig gut, oder was für ein unsäglicher Mist.
Was die Kritik angeht an XOXO, die kommt natürlich hauptsächlich aus dem Rap-Basislager. Wie sich auch Freund Max Mönster erinnert.
Also ich glaube, da sind Sido, Flair, ey, keine Ahnung was. Also ich glaube, es gab keinen großen Rapper, der sich damals nicht über Casper und nicht abfällig über seinen Style geäußert hat. Auf jeden Fall aus der Riege. Ne? Natürlich gab es auch schon immer viele, sag ich mal, Freunde von uns, denen es natürlich scheißegal war, aber diese eher straßenrappigeren Leute, die konnten damit natürlich erstmal überhaupt nichts anfangen. Auch mit der Musik, ja, zu Hin zur Sonne-Zeiten war es natürlich alles irgendwie noch beatslastig und es waren ja am Ende des Tages klassische Hip-Hop-Instrumentals, als es dann zu XOXO eher alternativer, Indie-mäßiger wurde. Auch da konnten die Leute dann irgendwie, sind die nicht mehr mitgekommen.
Diagnose? Neid.
Die Wölfe sind los und wollen das Blut sehen. Lass die Bänder rollen, das Volk will zusehen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen.
Dass da halt ein Typ aus Bielefeld um die Ecke kommt mit langen Haaren oder vermeintlich längeren Haaren, engen Jeans und emotionalen Texten auf Gitarrenbeats. Und keine Ahnung, auf die Eins geht und 300.000-400.000 Alben verkauft. So, das, ich glaube, das haben die einfach nicht gepackt. Und es gab damals auch, glaube ich, noch so eine andere Art der Deutschrap-Community. Und ich glaube, Leute haben sich berufen gefühlt, ihren Deutschrap zu verteidigen und allen Leuten klarzumachen, dass Casper nicht zu ihnen gehört und dass das kein Rap ist, sondern dass das irgendwas anderes ist. Völlig egal, ob er jetzt rappt oder nicht.
Verteidiger des Bestehenden. Ankläger des Neuen, aus Angst vor Veränderung und vielleicht sogar vor Gefühlen, die gezeigt werden. Konservative, nur eben mit angesagt Klamotten und modernen Beats drunter.
Und die Top 40 Band spielt das letzte Lied im Schützenheim. Lass die Gläser knallen. Wir sind die letzte Gang der Stadt. Und wenn es heißt, gleich vorbei, bewirft den ersten Stein, lass die Fäuste bei. Wir sind die letzte Gang der Stadt.
Andere wiederum, wie etwa T.S. Uhlmann, sehen das genau andersrum.
Und auf der anderen Seite diese Verabschiedung von deutschem Hip-Hop in einen absoluten Mummschanz aus vulgärer Brutalität und sowas alles. Und da hat Casper diese Weichheit und diese Unbedrohlichkeit von Indie-Rock aufgenommen, das aber gepaart mit einer riesigen Schwere und emotionalen Schwere und einer Ernsthaftigkeit, das dann aber noch vom Stil her in der Hip-Hop-Kultur angesiedelt. Und ich glaube, das ist halt einfach, schöneren Crossover kann es gar nicht geben.
Es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich scheint ganz Musikdeutschland in der zweiten Jahreshälfte 2011 in einer wilden Diskussion über Casper.
In jeden Raum, in den ich reinkomme, konntest du die Leute 50-50 einmal in der Mitte aufteilen. Wenn da 20 Leute im Raum waren, dann habe ich von 10 Leuten Hassblicke gekriegt und die anderen 10 sind auf die Knie gefallen und haben mich vergöttert. Und das war einfach die ganze XOXO-Platte für mich.
Bei all diesen extremen Meinungen über Stil, Geschmäcker und Haarschnitte gerät eines fast ins Hintertreffen. Die wahre Leistung dieser Platte, die meiner Ansicht nach weit über 2011 hinausgeht. Ein junger Sonderling, so nenne ich Caspar jetzt mal, hat es tatsächlich geschafft, trotz aller Hindernisse und allen Widerspruchs, seine Gefühle zu Musik zu machen. Das fängt schon bei der ersten Single der Platte an, also bei So Perfekt. Das ist ein relativ eingängiger Song, mit einem Feature von Materia, ein Radiohit sozusagen. Aber schon die erste Strophe klingt wie eine Hymne der Schwächeren, der Nerds, der Loser, der sonst eher leisen Leute.
Bist du der, der sich nach vorne setzt, den man beim Sport zuletzt fehlt, sich quält zwischen Cheerleadern und Quarterbacks, den man in die Tonne steckt, nicht dein Tag jahrelang, dann in der Abschlussnacht ganz allein zum Ball gegangen.
Oder Songs wie Alaska, ein Lied über innere Abgründe, die plötzlich in Kraft erstrahlen.
In deinem Alaska, dein eigenes endloses Weiß, bevor dich die Lawine ergreift. Atme kurz ein und schweig, setz an, springe dich frei. Tag ein, Tag aus.
Ähnlich nimmt das auch Musikjournalist Jan Wehn wahr.
Ich glaube, neben der musikalischen Revolution, die Caspar da im Rap angezettelt hat, war es, glaube ich, auch eine emotionale. Wenn im Rap vorher Gefühle gezeigt worden sind, dann war das immer in Form von sehr klischeebehafteten Love-Songs oder eben auch Songs für die eigene Mutter und was die alles für einen geleistet hat, damit man jetzt seinen Traum vom Rapper-Dasein irgendwie leben konnte, ja. Und Caspar hat aber, also Caspar hat sicherlich auch mal Liebeslieder geschrieben, aber er hat auch als einer der ersten, würde ich sagen, so unmittelbar und klar über die eigenen Gefühle gesprochen als Mann. Heute kann man sich das ja kaum noch vorstellen, aber das war damals ein absolutes Novum.
Vor allem die Mitte der Platte mit Songs wie Alaska, Michael X oder dem Grizzly-Lied gehört zum Wichtigsten, was deutscher Musik in den Nuller- und Zehnerjahren widerfahren ist.
Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Doch wenn du Bär sein musst, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt, ich bin ein Grizzly jetzt.
Und das Verrückte, egal wie persönlich die Texte von Ben bzw. Caspar sind, extrem viele Menschen finden sich in ihm wieder. Im Grizzly-Lied zum Beispiel beschreibt er haargenau den intimen Moment, in dem ihm sein leiblicher Vater in Amerika das Schießen beigebracht hat. Als Zeichen für Fürsorge und Liebe. Eine wahre Begebenheit, die einen gleichzeitig rührt und irgendwie aber auch befremdet und die garantiert nur sehr wenige Menschen genauso erlebt haben. Aber Caspar macht den Song zu einer Metapher für all die Kämpfe, die junge Menschen führen müssen. Oder natürlich Michael X, das Lied über den Freund, der sich das Leben genommen hat. Auch Bens Kumpel seit Kindertagen, Jan Marges, kannte den. Und der kann, vielleicht besser als jeder andere, in Worte fassen, was Caspars Musik für andere Menschen bedeutet.
Und zu der Zeit konnte keiner von uns irgendwie mit der Situation was anfangen. Also geschweige denn damit fertig werden. Ne? Und da rede ich noch gar nicht von seiner Familie oder, ne? Oder von den wirklich engen Freunden, von denen der Michael dann so die letzten Monate auch, ja eben, ne, wie das, wenn man halt schwer depressiv ist, auch gar nicht mehr so viel hatte.
Nun sind wir 27, bald alt und grau. Keiner wird Rockstar von uns, niemand Astronaut. Wie schon gesagt, ging's nach dem Zivi bergab. Wobei der Teenager Spaß, Perspektiven für den Arsch. Sieh nur die Stadt, wie sie dabei sind, alles einzureißen. Kreidebleiche Gesichter, schwer von der Zeit gezeichnet. Die kleine Kneipe deines Papas, mittlerweile das No Future, das Rückseite in unserer Jacken prophezeite.
Und dann ist halt eine Weile vergangen und ich will es jetzt auch nicht völlig falsch sagen, aber ich glaube, 2 oder 3 Jahre später oder vielleicht sogar 4 Jahre später bringt Ben dann den Michael X-Song raus. Und da hatte ich so das Gefühl, und da weiß ich, das geht vielen so, da hat der in Worte gefasst, in einem Lied, was wir alle nicht in Worte fassen konnten. Und das hat irgendwie mit vielen Leuten, glaube ich, was gemacht.
Und deine Mom hält ein Zimmer, wie du es gelassen hast, an dem Moment, wo dich Willen und Mut verlassen hat.
Lautsprecher. ich denke, ich kann ganz viel. Ich denke immer, dass Musik berühren muss. Wenn ich was machen will, wo ich denke, das könnte andere Leute berühren, dann denke ich immer irgendwie, es muss zu, immer zumindest zuerst mich berühren. Ne? Aber so, ich glaube, so die großen, die größeren Songs von mir sind ja dann doch eher so Sachen wie das Grizzly-Lied wahrscheinlich oder auf der Platte auch Michael X oder auf der Platte auch Kontrolle Schlaf. Sowas, ja.
Es war nie bloß ein Look oder Song. Nur ein Todeswunsch, bloß um zu gucken, wer kommt. Und bis die Wände da mein Ende waren, sind Träume Worte, die der Mund nie zu denken wagt. Denk ich mal, bitte sieh, du warst mein Alles, mein Ritterling. Die Nächte mit den Springsteen-Platten, voll Tränen der Dinge, die man als Kind nie hatte.
Wie fassen wir das Ganze also zusammen, ohne zu pathetisch zu klingen? Eigentlich kann das nur einer. Der Freund, der nichts mit der Medienwelt zu tun hat.
Eine Stimme seiner Zeit, so könnte man das irgendwie nennen. Ne? Einfach sehr gut in Worte gefasst, was viele Leute so umgetrieben hat. Und die XOXO, die ja so der ganz große Durchbruch dann war, würde ich sagen. Man muss ja gar nicht die ganze Platte jetzt total geil finden oder abhypen, ne? Aber jeder findet sich an der einen oder anderen Stelle da irgendwie wieder.
So viel dazu. Zurück zum sozusagen zählbaren Erfolg. Denn der wächst immer weiter. Was Casper bzw. Ben bei aller Freude so langsam überfordert.
Und da wünsche ich mir, dass ich da irgendwie für mich besser darauf vorbereitet gewesen wäre, weil was dann kam, war schon absolut wilder Ritt auf jeden Fall.
Und dieser Ritt nimmt teils groteske Züge an.
Als wäre man in so einen Tornado reingeschubst worden und würde sich immer so in der Mitte befinden und sich immer so wirbeln. Und jeden Tag passiert irgendwas Krasses. Und jeden Tag schreibt einem irgendwem, von dem man niemals gedacht hätte, auch nur auf dem Radar von dieser Person zu landen. Und jeden Tag wird irgendwas hochverlegt. Und zu Hause campen Kids vor meiner Wohnung und Preise gewinnen, Auszeichnungen.
Auch aus Bens Freundeskreis hat noch nie jemand so etwas erlebt, erinnert sich unter anderem Max Münster.
Keine Ahnung, es war schon eine sehr wahnsinnige Zeit. Ey, vor 3 Jahren saßen wir dann noch in Benjamins WG-Zimmer und haben irgendwie, mussten irgendwie gucken, wie wir die Miete bezahlen. So. Also wirklich, ich weiß, das ist irgendwie so ein Hip-Hop-Klischee. Ich habe damals schon eine Ausbildung gemacht. Ich hatte irgendwie entsprechend immer irgendwie genug Kohle. Aber Benjamin war wirklich der von meinen Freunden, der am allermeisten mit Geld und Existenz und keine Ahnung was gestruggelt hat. Also jeden Monat irgendwie mit 3 Nebenjobs irgendwie gucken, wie man die Kohle zusammenkriegt.
Und das klingt jetzt so leidlich, ist gar nicht leidlich gemeint. Aber vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass jemand sagt, dass vielleicht eine höhere spirituelle Macht mir im Traum erscheint und sagt, also pass auf, das, was ihr gemacht habt, ist actually ziemlich interessant und ab morgen wird das passieren, das passieren, das passieren, das und das und vielleicht tut es dir gut, wenn du dir da diese Pausen nimmst und vielleicht tut es dir gut, wenn du das machst, das machst, das machst.
Doch Pausen gibt es ab jetzt nicht mehr. Die Tour zur Platte steht an. Veranstaltet wird sie von der relativ kleinen Firma Landstreicher Booking, bei der auch Felix Hansen arbeitet. Felix stammt ebenfalls aus Bielefeld und hat Casper auf dem Splash 2007 kennengelernt. Also lange vor dem großen Knall. Aber jetzt?
Ich erinnere mich dann nur an diese eine Autofahrt, wo ich das erste Mal XOXO so in voller Länge gehört habe am Stück. Und es war einfach, ich hätte fast rechts ranfahren müssen, weil ich so perplex war, wie krass das eigentlich ist. Ich erinnere mich einfach noch, dass ich da dachte so, oh Gott, also jetzt musst du aber alles richtig machen, weil das wird so groß werden, das ist so krass. Und hatte so gleich richtig Panik, oh Gott, ich hoffentlich geht er nicht von mir weg, geht jetzt irgendwie zu einem Riesentour-Veranstalter oder so.
Doch Casper bleibt bei Landstreicher, obwohl es genauso kommt, wie Felix es vermutet.
Ich glaube, das war der Druck steigt Tour, die sehr, sehr schnell viele Tickets verkauft hat für die damaligen Verhältnisse. Also wir gesehen haben, das wird alles ausverkauft und dann habe ich denen die Vorverkaufszahlen rumgeschickt. Und das waren eben nicht mehr die Jugendzentren oder die Läden mit 80 Leuten, sondern 500er, 600er, 700er oder 1500er Läden dann das erste Mal. 3, 2, 1,
Bisher sind solche Zahlen höchstens den aktuellen Stars der Szene, wie Bushido, vorbehalten. Und jetzt rangiert Casper auf diesem Niveau. Was auch seinem Freund Jan Marges auffällt.
Ich glaube, also einmal war es, da hat er ein Konzert in Gießen gespielt, auch in so einem verlodderten kleinen Club, wo aber 1000 Leute reingequetscht wurden. Da bin ich natürlich hin aus Marburg. Und das war schon so insofern skurril, weil auf einmal waren die da mit so einem Nightliner unterwegs, ne? Und so Roadies und also alles schon so sehr viel größer, als man es vorher kannte. Also ich habe ja auch so Auftritte von ihm gesehen im Bahnhof, im Jugendzentrum vor, ich weiß nicht, vielleicht 13 zahlende Zuschauer oder so. Es mögen 17 gewesen sein, aber mehr sicher nicht. Und ansonsten halt so seine Kumpels und Freunde, die sich das natürlich angeguckt haben, ne? Und so dieser Sprung, der war schon mal krass. So, wenn so ein ganzer Club völlig ausflippt, wenn dein alter Freund auf einmal auf die Bühne kommt. Das war für mich und sicherlich für alle seine alten Freunde und Bekannten und so eine ganz, ganz, ganz krasse Erfahrung.
Sie brüllen alle los, sie wie das Kuhkopfbild, alle wollen nicht drauf geschissen auf dieser Tupac. Packe die Puberti, schnappe die Polani, packe die Smart auf Sack und pappe die Scooter-Tech.
Und als Tourmanager Felix sich Abend für Abend die Leute anschaut, die zu den Shows kommen, ahnt er so langsam, wieso es immer mehr werden.
Das hatte dann auch mit Rap-Publikum auch gar nichts mehr zu tun. Er hatte dann einfach ein ganz, ganz, ganz toll gemischtes Publikum.
Ich bin unverletzlich, mach mich unvergesslich, bin unermesslich, ich bin.
Auch die Geschlechterverteilung unter den Fans ist völlig anders als sonst. Max Münster ist mit auf Tour und dem fällt es auch auf.
Das war ja auch überhaupt nicht gang und gäbe, dass ein deutscher Rapper so viele weibliche Fans hat. Und man muss halt fairerweise sagen, dass das, was ihm da passiert ist, diese außerordentlichen Fanaufläufe und so, dass das schon von Frauen dominiert war. Ne? So, der war halt, keine Ahnung, Sexsymbol, Popstar, was auch immer. Auf jeden Fall jemand, mit dem sich super viele Leute identifizieren konnten und den sie ganz, ganz toll fanden.
Caspers persönliche Musik emotionalisiert die Leute. Das war schon zu Zeiten seines ersten Mixtapes, Die Welt hört mich so. Selbst damals hat er schon auffällig ausführliche E-Mails von Menschen bekommen, die seine Musik offenbar mitten ins Herz getroffen hat. Und seit XOXO nimmt das Ganze regelrecht bedenkliche Dimensionen an.
Also ich musste mich genauso, ich sitze irgendwo Stadt X mit Freunden zusammen, ess was, genauso Fotos mit Leuten machen, aber genauso Leute setzen sich ungefragt an den Tisch und erzählen mir eine halbe Stunde lang, was sie alles daran scheiße finden. Also das ist wirklich alles passiert.
Wenn einem solche Sachen passieren, die ersten Male und da kommen immer Leute und wollen Fotos und Autogramme und keine Ahnung, fallen in Ohnmacht oder irgendwie so ein Blödsinn, dann denkt man ja auch, wow, was geht denn hier ab?
Bei einem Tourstop in Luxemburg zum Beispiel will die gesamte Crew ins Kino gehen und kommt nicht mal in den Kinosaal rein.
Weil wir die ganze Zeit von einer Menschenmenge gecornert waren, also die Autogramme wollten, aber auch die ihm ganz viel erzählen wollten, weil seine Musik ja so persönlich ist und so viele begleitet. Und dann hat sich noch jemand schreiend vor ihm hingeworfen und angefangen zu weinen. Und ich war so, oh Gott. Und das war, glaube ich, für ihn schon sehr herausfordernd, damit umzugehen. Von diesem Jugendzentrum-Ding, von diesem, ey, wir machen das alles anders und auch immer so ein bisschen mit so einer Punk-Attitüde und dann auf einmal so dieses Popstar-Ding zu haben, so, das war schon, glaube ich, sehr, sehr krass.
Das hatte nichts mehr mit deutschem Rap zu tun, das war Popstar-Shit am Ende des Tages.
Auch Manager Beat macht sich so langsam seine Gedanken.
Mit Ben war es dann wirklich streckenweise so, du konntest mit ihm einfach nicht mehr durch Berlin laufen. Es war wirklich einfach unmöglich. Wenn du in eine Schulklasse reingeraten bist, dann warst du irgendwie eine halbe Stunde ein bisschen festgesteckt. Kamst einfach nicht weiter. Das war am Anfang lustig, dann wurde es halt ganz schnell sehr anstrengend.
Auf dem Papier ist Casper am Ziel seiner Träume. Er hat jetzt seine Platte für die Ewigkeit. Er ist als Künstler etabliert und mehr noch, er hat es allen gezeigt. Er verdient endlich Geld, er bekommt Bestätigung und alle Türen stehen ihm gefühlt offen. Die Musikpresse berichtet, die Bravo, der Spiegel, sogar der Boulevard. Ein Popstar ist geboren. Er muss es jetzt nur noch annehmen.
Schon während der XO habe ich aufgehört auszugehen, weil es immer damit geendet ist, dass wenn ich mit 5 Leuten ausgegangen bin, dann haben 4 Leute riesen Spaß gehabt und ich wurde in irgendeine Ecke gequatscht und wurde dann so bombardiert. Oder ich will tanzen gehen und werde dann von der Seite so gefilmt und sehe dann am nächsten Tag irgendwo im Internet, wie mich jemand gefilmt hat, wie ich getanzt habe, wo ich dann denke, das macht einfach keinen Spaß mehr.
Und Bielefeld? Die Stadt, die er zurückgelassen hat? In einem Interview mit 1Live, also der Sender, den er als Kind und Jugendlicher immer gehört hat und in dem er jetzt selbst stattfindet, sagt er,
es ist für mich ja immer wieder super, in Bielefeld zu sein, weil es einfach für mich absolut so, wo ich sage, so, das ist meine Heimat, da will ich früher oder später wieder hin, da will ich irgendwie auch wieder leben und das vermisse ich voll. Das ist halt immer wieder so, oh, lass mal dahin und wir machen jetzt hier und da und überall. Und klar, ist jetzt super.
Außerdem veranstaltet er ab 2012 das Zurück-zu-Hause-Festival, bei dem er zusammen mit anderen Bands im Bielefelder Ringlock-Schuppen auftritt. Also genau da, wo er früher stundenlang an der Theke gearbeitet hat. Auch um seiner Heimat etwas zurückzugeben. Er versucht sogar, einige Leute aus der Rap-WG in der Jöllenbecker Straße in Bielefeld mitzunehmen auf der Karriereleiter.
Es gab noch den Lump, der war extrem talentiert, Elch, der war sehr talentiert. Und es war aber alles so bei uns einfach Freundeskreis getrieben. Wo auch später, als ich dann meinen ersten großen Durchbruch hatte, ich dann zu ein paar Leuten meinte, so, ich ziehe euch mit hoch. Und die dann gesagt haben, wir wollen das gar nicht. Wir haben gar keinen Bock, das ist doch nur Spaß.
Angekommen am Gipfel, fast schon wieder erschlagen vom Erfolg. Und irgendwie auch schon wieder Taumel zwischen den Welten. Zwischen Musik, Idealismus und der Suche nach Bestätigung auf der einen Seite und Fanhysterie, Medienirrsinn und einer schwindenden Privatsphäre auf der anderen. Wird Casper die Achterbahn des Erfolgs weiterfahren? Oder aussteigen beim ersten Zwischenstopp? Und was ist mit seinem Traum, den er seit seiner Zeit in der Bielefelder WG hat und inzwischen sogar immer mal wieder in Textzeilen aufblitzen lässt? Der Traum vom eigenen Konzert im Stadion in Bielefeld. Die Stadt, aus der er gerade erst weggezogen ist. Bei allem Respekt, das klingt immer noch ziemlich unrealistisch. Oder? In der dritten Folge der 1Live-Ikonen verschwindet Casper. In einem Keller in Mannheim nimmt er eine Platte auf, die entgegen aller Ratschläge völlig anders ist als sein Durchbruchsalbum XOXO. Und entgegen aller Voraussagen der Skeptiker wird sie noch erfolgreicher und der Hype um ihn wird nochmal gesteigert. Alles zu seiner persönlichen Lieblingsplatte Hinterland und einem absurden Ritt durch die Popstar-Welt, der ihn fast kaputt macht, hört ihr in Folge 3 der 1Live-Ikonen mit Casper, jetzt in eurem Feed. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen, Vorschläge oder was auch immer habt für die 1Live-Ikonen, schreibt einfach an ikonen@1live.de. Und klar, falls euch gefällt, was ihr hier hört, gebt uns gerne Sterne oder schreibt uns eine Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis gleich in Folge 3.
Seid ihr ready für die nächste Nina Chuba oder den nächsten Nico Santos? Die stelle ich euch nämlich hier vor in Starthilfe, eure Musikpodcast mit den Stars von morgen. Was würdest du sagen, in welchem Szenario hören wir deine Musik am besten?
Wenn ihr halbnackt vorm Spiegel steht und euch selbst antanzt.
Das ist Sängerin und TikTok-Queen Claudie June zu Gast bei mir in der ersten Folge. Und ich bin übrigens Aaron vom Radiosender Unser Ding und spreche hier mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Neue Songs für eure Playlist, ungefilterte Emotionen und Deep Talk mit den Stars von morgen. Das gibt's jeden zweiten Donnerstag hier in Starthilfe. Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.